Hallo Leute, willkommen zur Folge 35 von unserem Podcast Team Werkstatt. Heute wieder im Werkstattstudio von der Firma Fabula Film und Fabuka. Heute wieder dabei Adnan.
Hallo.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallo zusammen.
Mein Bruder im Herzen zusammen. Robin.
Oh, das hast du aber süß gesagt. Schön.
Und genau. Ich, Cedric.
Immer wenn ich das sage, hallo zusammen, habe ich immer das Gefühl, gleich kommt Neues aus der Werkstatt. Das ist irgendwie
ja,
so.
Stimmt. Ja,
das ist inzwischen so drin. Ja, entweder hört man es andauernd oder ich habe es auch schon so oft selber gesagt. Es ist irgendwie inzwischen drin. Ich muss mich da immer zusammenreißen, dass ich nicht weiterrede.
Neues aus dem Werkstattstudio.
Neues aus dem Werkstattstudio. Der Adnan wird heute was erzählen zu einem Mini. Ich werde was erzählen zu einem. Das überlege ich mir noch. Und der Robin wird was erzählen zu einem Seat Alhambra. Da war ein Problem mit der Rückfahrkamera. Deswegen, weil ich noch nicht so ganz sicher bin, worüber ich reden will. Ich habe so zwei im Kopf, aber die sind hier viel zu lang. Ich rede jetzt schon wieder viel zu viel. Würde ich sagen, fängt einfach mal der Adnan an. Erzähl's mal, was da so los war bei dir.
Ja, das war schön ein Mini 2013. Ja, der hatte Kunde bemängelt, das Motor läuft unruhig. Und dann hier haben wir dann Auto durchgeschaut. Ja, man merkt, dass das Auto auf einem Zylinder nicht mitläuft. Ja, dann haben wir Auto geguckt. Fehler ausgelesen, glaube ich, war Zündaussetzer gewesen. Ja, und dann haben wir Auto erstmal, gucken wir, haben wir Zündspule, Zündkerzen ausgebaut, geguckt. Bei dem geht also einfach, wenn man direkt die Zündkerzen gegen die andere Zylinder tauschen und die Zündspule
dann wandert der
tauschen,
Fehler mit.
Genau, dass der, damit man guckt, ob der Fehler mitwandelt oder nicht. Ja, dann haben wir das Auto gemacht, Fehler ausgelesen, gelöscht. Und dann haben wir, dann ist der wieder Motorkontrollleuchte angegangen. Dann haben wir nochmal ausgelesen und dann ist der Fehler nicht mitgewandelt. Mhm. In dem Fall, wenn der Fehler nicht mitwandelt, was haben wir noch übrig, ist dann die Einspritzventile. Und bevor wir die Einspritzventile ausbauen und den gegenseitig tauschen, was machen wir? Machen wir erstmal entweder Druckverlusttest oder bevor wir Druckverlusttest machen, kann man auch mit dem Scope, schön, dass wir sowas haben, in mein Heimat haben wir das damals nicht gehabt. So. Und dann haben wir erstmal mit Kamera geguckt und dann haben wir so ganz kleine Überraschung gesehen.
Klein war die nicht.
Ja, und ist der bei dem Ventil verbrannt, aber wie man das aussieht, ne? Das heißt, das Auto würde immer Ölverbrauch gehabt auch. Mhm. Und man, das wird nicht von heute auf morgen direkt das Problem wandeln, sondern das wird immer lange Zeit. Und dafür, wir haben es bei dem Fall, ist das von Auslassventile, die sind verbrannt und man merkt,
Stulle.
Stulle wird gestreichelt.
Ich war im Brennraum, ja? Stulle.
Ich war im Brennraum.
Das war der Grund.
Auslassventile.
Genau.
Machst du mal deswegen. Schuld.
So, man sieht, hier ist die, ich habe jetzt einfach nur zwei Auslassventile mitgebracht, damit man das Unterschied auch sehen kann. Man sieht hier, da fehlt ein kleines Stück.
Das kleine gut, Stück?
Ne? Ja.
Oh, ich finde das gar nicht so klein.
Ja.
Das ist schon ganz gut, ne?
Genau. Und da haben wir unsere Fehler auch gefunden. Hm? Das brauchen wir auch nicht mal, das Druckverlusttest machen oder Kompression prüfen. Danke. Ui. Ja, und dann dafür haben wir geguckt, wie der Kunde sagte auch, hat er immer Öl regelmäßig nachgefüllt. Wenn man das nicht mitkommt, das Öl wird nicht so einfach auch so verbraucht. Mhm. Das muss auch einen Grund dafür geben. Mhm. Der Hersteller sagte, ein paar tausend Kilometer, je nachdem welcher Hersteller ist, von 300 Milliliter bis 500 Milliliter ist das ganz normal, wo ich das...
Gesetzlich,
aber ich finde das persönlich, das ist viel zu viel. Ich fahre mit meinem Auto 5000, verbraucht nicht gar nichts, fast wie gar nichts. Aber ja, ist bei dem halt, das ist Krankheit bei, also sage ich jetzt, das ist BMW-Motoren, die haben viel Probleme mit Ventilschaftdichtung.
Ist das ein BMW-Motor
oder ist das ein Renault-Motor? Das ist ein
Peugeot-Motor oder
nicht? Nee, ist eine Zusammenkonstruktion.
Ja, Zusammenkonstruktion. Mhm. Das ist BMW, also zusammen.
Ja, ja, gut.
Und die haben viele Probleme mit Ventilschaftdichtung, wodurch das kommt, dass Ventile auch so trocken sind. Mhm. Ich habe jetzt nicht einer mitgebracht, habe ich das vergessen. Das wird immer durch Öl wechseln. Wenn man nicht Öl wechselt, regelmäßig macht, das ist Gummi halt. Mhm. Gummi und dann heiß, kalt und dann wird irgendwann trocken. Mhm. Und dadurch ist auch höher Ölverbrauch. Und geht so Ventil kaputt, das auch ist auch, das hängt auch mit dem Einspritzventil zusammen, wenn der die ganze Zeit spritzt, Nachtropf, nicht regelmäßig, also nicht so gut arbeitet die Einspritzventil, dann kann auch dadurch sowas auch kommen. Mhm. Und bei dem war die noch Ventilsitze noch in Ordnung.
Und wenn du regelmäßig Ölwechsel machst?
Dann hast du auch nicht das trockene Ventilschaftdichtung und vor allem bei BMW, 2004, 2005 haben die, sag ich, bis 2012, die Benzinemotoren sind noch, das ist sehr bekannter Problem, ist Ölverbrauch durch die Ventilschaftdichtung.
Und wenn du regelmäßig Ölwechsel machst, dann hast du frisches Öl dran.
Genau, und dann hast du anderes Chemie drin.
Wie kann man so die Ventilschaftdichtung, wie kann man das diagnostizieren, auch als Laie selber?
So, also wenn du Ventilschaftdichtung hast, die Probleme hast zum Beispiel, wenn du auf dem Ampel stehst und dann sage ich, jetzt musst du bestimmt so 30 Sekunden bis eine Minute warten, bis das Ampel grün geht und dann gibst du Gas, dann kommt ganz große Wolke raus.
Oder wenn man Schubbetrieb geht, ne?
Oder man Schubbetrieb, ja. Und wenn du die ganze Zeit Auto im Leerlaufen hast und dann gibst du Gas, dann siehst du, kann Wolke rauskommen, dann ist das Ventilschaftdichtung. Und wo, also in Zurzeit, haben wir echt, muss ich ehrlich sagen, bis das 2 Liter TFSI-Motoren, haben die das mit Kolbenringe Probleme, dass sie immer Verkokungen sind. Eigentlich bei BMW haben wir das echt selten. Das muss ich auch sagen, dass mit Kolbenringe was nicht in Ordnung sind, dass die verkokt sind.
Ich weiß nur ein Motor, da war irgendwie Zylinderlaufwand, ne? Die war so eine Plasmabeschichtung auf den Zylinderwänden, die ist dann, ja, das ist aber auch selten gewesen, ne?
Ja,
ja, selten.
Aber eine Modellreihe gab es, da war es richtig viel, ne? Eine
gab es das. Es gab mal so einen Versuchsmotor, in Anführungsstrichen. Da haben sie mal eine andere Legierung von den Blöcken probiert, was sie dann beim Nachfolgermotor direkt auch wieder eingestellt haben. Die haben oft das Problem gehabt, gerade beim Kurzstreckenbetrieb, dass die Beschichtung sich abgewaschen hat.
Mhm. Was war das dann? Magnesium, Aluminium-Mischung oder was?
Sowas in der Richtung,
ja. Dann haben die halt, um die Kolbenwand zu härten, haben die dann eine Plasmabeschichtung drauf gemacht und die ist halt hauch dünn. Das haben die auch bei den Mercedes-Dieselmotoren im LKW-Bereich haben die das angefangen. Mhm. Dass die, um die auch den Reibwert von der Zylinderwand zu reduzieren und halt die Oberflächen so porenoffen hinzukriegen, dass der Ölfilm aber da stehen bleibt, haben die auch diese Beschichtung reingemacht. Und das ist halt, bei LKW bin ich natürlich jetzt gar nicht so drin, aber bei den anderen Motoren, bei den...
Es gibt ja viele, die das mittlerweile machen, ne?
Ja, da ist nicht mehr einfach nur durchholen und gut ist, sondern da muss man tatsächlich auch auf
diese Laserbeschichtung.
Ja.
Die haben auch, Opel haben die auch.
Hat Opel auch?
Ja, die Opel haben die auch, diese Laserbeschichtung.
Ich wollte was fragen, ich hatte es jetzt letztens gelesen und ich habe mich die Frage irgendwie, warum auch immer, nicht einfach selber gegoogelt. Warum laufen LKWs auf 24 Volt Basis vom Wagen her anstatt wie PKWs auf 12 Volt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, umso mehr
warum gibt es das 48 Volt Board mit
Cisco? Also umso mehr Spannung du hast, umso mehr Strom kannst du fließen lassen auf einem kleineren Leiter.
Mehr Leistung hast du einfach.
Ja, genau. Aber du musst den Leiter nicht vergrößern, wenn die Spannung höher ist. War das nicht so?
Es fließt nicht so viel Ampere. Die Kabel können kleiner ausgelegt werden und du hast grundsätzlich viel mehr Leistung. Ne?
Ja.
Eine höhere Spannung hast du mehr Leistung.
Und im LKW ist es auch nicht so ein Platzproblem, dass du da noch eine größere Batterie reinmachen kannst.
Du hast einen viel schwereren Motor. Ne? Ja. Also brauchst du einen viel größeren Anlasser. Mhm. Und deswegen sind die grundsätzlich
das jetzt, glaube ich, eine der besten Begründungen.
weil es einfach alles massiver, größer ausgelegt ist.
Ne? Das ist mir nur aufgefallen, weil ich hatte jetzt auch nochmal geguckt wegen der Beleuchtung tatsächlich. Und es gibt auch Beleuchtung nur für LKWs, weil die auch 24 Volt. Und dann hatte ich aber nur so.
Ich habe letztens einen bei mir gehabt, da kam ein Kumpel und sagte, er wollte hat so ein Transporterbüsschen, der ist Gemüsegroßhändler. Und hat sich dann einen neuen geholt und wollte den alten jetzt verkaufen und hatte den einem Kumpel ausgeliehen. Und da war dann Licht ausgefallen und der sagte, ja, ich habe da schon mal Menschen reingemacht, das ist mir aufgefallen im Dunkeln und so. Mhm. Aber irgendwie ging dann gar nichts mehr vorne an der Beleuchtung. Also Abblendlicht gingen beide Lampen nicht mehr und Fernlicht war komplett dunkel. Und dann kam er da und sagte, warum, musst du mir helfen? Irgendwie, ich weiß auch nicht, drehe irgendwie durch. Kann jetzt nicht alles kaputt sein. Wollte dann schon alle Sicherungen da ziehen. Ich sage, machen wir mal langsam, jetzt gucken wir erstmal in Ruhe. Und dann haben wir uns das angeschaut. Ja, dann war tatsächlich ein Abblendbündchen war kaputt. Das andere Abblendbündchen war einfach der Stecker nicht hinten drauf. Und das Fernlicht war relativ dunkel, weil tatsächlich eine 24 Watt Glühbirne im 12 Volt Bordnetz drin war.
Also hat die Volt, nicht Watt.
Entschuldige, richtig. 24 ja. Volt Glühbirne in einer 12 Volt Anlage ist Hälfte der Leistung, also Hälfte Helligkeit. Ja?
Wahnsinn.
Ja, da haben die sich mit Abblendlicht und Fernlicht vertan, weil das die gleichen Lämpchen sind, nur der Reflektor anders war. Und das ist halt dann problematisch. Ne? Das heißt, wenn du eine 12 Volt Birne in den LKW reinbaust und machst die an, dann wird es einmal ganz kurz hell und dann war es das.
Schönen ja. Tag noch.
Ja. Da muss man erstmal drauf kommen.
Ganz kurz, noch. Sehr hell.
Ganz kurz, sehr hell.
Ja.
Ja. Ja. Deswegen, ja. Und deswegen macht Audi das ja jetzt auch so. Und es gibt auch andere Hersteller, die das haben, die haben 48 Volt Bordnetz drauf. Mhm. Ne, das sind dann diese Mild-Hybrids, die ja aber eigentlich nicht rein elektrisch fahren können und ja auch kein vollwertiges Hochvoltsystem drauf haben. Die haben dann hinten im Kofferraum so eine 48 Volt Batterie drin. Da sind dann halt so Sachen wie Startergenerator.
Triturbolader.
Sowas gibt's auch, ja. Elektrischer Turbolader oder auch Lenkung.
SQ7.
Die sind dann über 48 Volt einfach effizienter ausgelegt, dass du nicht so viel Verluste hast und nicht so viel Strom leiten musst. Leitung nicht so dick. Hochspannungsleitung.
Ja,
oder Höchstspannungsleitung fürs normale Stromnetz ist ja auch, sind ja mehrere 100.000 Volt hinter. Ne?
Aber dann hast du die Umschwangwerke, ne? Damit du eine hohe Spannung hast, damit du sie besser transportieren oder verlustfreier transportieren kannst.
Und warum machen die in den Mild-Hybrids dann 48 Volt Bordnetzsystem?
Weil ich meine, soll effizienter sein. Ne?
Du kannst aber in meinem Elektroauto habe ich normale 12 Volt drin, das macht da gar keinen Sinn.
Ja, wow, das ist ja ganz was anderes. Du fährst ja aber mit einem Hochvoltsystem.
So, ah,
der
okay,
hat kein Hochvoltsystem.
Ah, okay, ja? der hat quasi, okay.
Ja.
Der hat
also, dein 12 Volt System ist ja nur die Regelung und Steuerungselektronik.
Ja, genau. Ne? Nur die Ansteuerung
am
Vorsystem.
Ja, ja. Richtig.
Und beim 48 Volt Bordnetz, also gerade jetzt beim Turbolader, musst du halt entsprechend auch die Leistung haben, damit du genug Luft dann auch komprimieren kannst. Ne?
Das würde bei 12 Volt dann, keine Ahnung, so eine Leitungsquerschnitt benötigen. Mm. Ne?
Das heißt, es ist quasi mehr Spannung, logischerweise, na klar, okay.
Deswegen ist die Spannung, desto geringer der Strom bei gleicher Leistung. Ne?
Ja.
P gleich U mal I.
Haben wir das auch geklärt.
Pui ist die Formel.
Robert, dann erzähl doch von deinem Fall.
Ja, mein Fall war tatsächlich, oder ist tatsächlich tagesaktuell. Das ist tatsächlich heute gewesen. Und zwar bin ich heute Morgen reingekommen und der Josh hatte schon schön, wie er das jeden Morgen macht, die Arbeiten verteilt. Und dann gucke ich in mein Fach rein und dann habe ich mich erst gewundert, als ich die Beanstandung gelesen habe.
Ja.
Es war ein Seat Alhambra, relativ aktuelles Baujahr. Was war der? 15, 16,
Erstleistung. Das ist nicht mehr aktuell eigentlich.
Ja,
mehr, aber für
doch,
uns, ja, weil es modern ist.
Stand der Technik.
Genau,
Stand der Technik.
Das hat sich seitdem nicht mehr so viel getan.
Genau. Und die haben das Rad nicht neu erfunden zumindest. Ne? Und dann war die Beanstandung zeitweise, geht die Rückfahrkamera nicht und das PDC-System, also Park Distance Control, funktioniert nicht. Und das wohl auch beides zusammen.
Beziehungsweise, ich kann noch was erzählen, weil ich habe den Kunden noch angenommen.
Aha.
Rückwärtsgang eingelegt, ab und zu Kamera an, PDC an, alles um einmal frei. Und ab und zu, Fehlermeldung, Bildschirm schwarz, kein PDC, nichts. Ja. Ab und zu, und er sagte noch, einen Tag vorher sagt er noch, Herr Pasch, du, der Fehler ist gerade nicht da.
Ja.
Und ich sag, ja gut, aber er war ja jetzt letzten 3 Wochen mehr wie eine konstant da. Ja, ja, ich sag, ja, dann bringen Sie ihn zumindest mal rein, wir gucken mal und wenn wir nichts finden, dann nehmen Sie ihn einfach wieder mit, ist ja kein Problem. Und dann haben wir zumindest geguckt, bevor Sie jetzt den Termin absagen, Sie kommen morgen und dann rufen an und sagen, jetzt habe ich meinen Termin verpasst, der Fehler ist jetzt wieder da und, ne? Erzähl weiter.
Ab jetzt wieder du. Dann geht man natürlich, wenn man so eine Beanstandung liest, im Kopf direkt so durch und versucht, das irgendwie in eine Richtung zu drücken. Da habe ich gemerkt, hä? PDC fällt aus und Rückfahrkamera und das wohl irgendwie so gleichzeitig? Macht irgendwie keinen Sinn. Und ja, dann bin ich zum Auto angemacht, geguckt, funktioniert alles. Ich denke, ja, toll, super, klasse. Ja, egal, fährst mal rein, liest mal einen Fehlerspeicher aus, guckst dir mal die Parameter an, ob du irgendwie was sehen kannst. Und beim Ausparken dann, genau wie du gerade beschrieben hast, zack, Bildschirm schwarz, alles weg, Fehlermeldung.
Ja gut,
und gehabt. Dann habe ich es aber auch relativ gut darüber, wie der Fehler aufgetreten ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Fehler nachvollziehen können. War mir eigentlich relativ klar, okay, der ist in die Notabschaltung gegangen. Was heißt Notabschaltung? Wenn er als Beispiel, wie es da jetzt auch der Fall gewesen ist, einen PDC-Sensor einen Fehler hat, und der den Abstand nicht richtig messen kann oder feststellt, okay, da ist ein elektrischer Fehler drin, dann schaltet der aus Sicherheitsgründen das ganze Parkhilfssystem ab, dass man nirgendwo gegenfährt.
Damit sich nicht drauf verlässt, ja.
Genau, wenn jetzt der Sensor vorne links beispielsweise kaputt ist und trotzdem noch anzeigen würde oder einen ausfallen würde, das System aber normal arbeiten würde und ich fahre dann mit dem Auto vorne links gegen ein Hindernis oder an ein Hindernis dran und der arbeitet nicht mehr und ich verlasse mich drauf, dann würde er das ja nicht anzeigen. Das heißt, er würde nicht piepen und dann würde ich dagegen fahren. Und deswegen schalten die mit einem lauten Warnsignal ab als Hinweis, Achtung, funktioniert nicht, du musst bitte selber gucken. Und
keep permanent, ne?
Genau,
das einmal kurz auch, zumindest. Ne? Wenn der Lautsprecher kaputt ist, das heißt, wenn die akustische Warnmeldung nicht mehr funktioniert, dann schaltet er auch das komplette System ab, weil er sagt, okay, mir fehlt eine Komponente, ein akustisches Signal. Wir haben visuelles und akustisches Signal, das fehlt beides. Der Kunde ist dumm, der versteht das nicht. Blöd gesagt, also stimmt natürlich nicht, aber der ist... Der muss davon ausgehen, dass da jemand sitzt, der wirklich gar keine Ahnung hat und der sich darauf verlässt und denkt, piept ja nicht, dann fahre ich weiter.
Hm. Deswegen Abschaltung.
Genau.
Ist übrigens oft so im Auto, Lichtschalter, elektrischer Lichtschalter, ist das auch oft so, wenn ich den abklemme und das Fahrzeug erkennt das dann logischerweise, dass der abgezogen ist, dann macht der das Abblendlicht permanent an. Und das Standlicht logischerweise dann hinten auch,
dass das gleiche,
die Beleuchtung funktioniert. Beim Wischer das Gleiche.
Wenn der Wischer ausfällt.
Lüftung auch oft so.
Genau. Ne,
wenn wir irgendwo einen Temperatursensor abziehen, dann läuft der Lüfter vorne die ganze Zeit aus Sicherheitsgründen, weil er natürlich nicht mehr erfassen kann, wie warm ist der Motor denn jetzt.
Mhm. Ne?
Sodass das nach ziemlich viel und Chaos aussah, aber letztendlich eigentlich nur ein kaputter PDC-Sensor war.
Vorne vor allen Dingen.
Vorne vor allem.
Weil ich habe dich dabei gesehen,
vorne gedacht,
wenn du vorne geguckt hast und ich dachte mir einfach nur so,
hat sich die Stoßstange eigentlich runtergeholt?
Nee, ging, so mit, ging so mit Fummeln. Die Verkleidung weg, das so ein bisschen zur Seite. Lange, dünne Arme habe ich ja. Also ein bisschen fummelig, aber ging.
Aber es ist, das ist so das beste Beispiel, dass wenn ich mich nicht konzentriere und die nicht zuschaue, ich keine Ahnung habe, wie der Tag gelaufen ist eigentlich, weil ich so in meinem Wust drin bin. Und jetzt, wo du es gerade so erzählst, denke ich so, na klar, du bist ja irgendwann auch mit dem mit einer Pappe, wo der neue PDC-Sensor drauf war,
umhergewatschelt,
weil du den ja noch selber eingesprüht hast, ne? Weil natürlich auch in Wagenfarbe war und denn
neue wahrscheinlich
VW wahrscheinlich schwarz war, ne?
Der grundiert, ja.
Ja, und dann aber VW hat den Lack da gehabt, ne?
Ja.
Das war auch geil. Hatten wir direkt da
eben so
neuen Sensor rein.
Super zackig, ist heute Morgen reingekommen, heute Nachmittag fertig. Ja. Ja, das war eine richtig coole Fehlersuche. Der Kunde war total entspannt und sagte, ja, wenn es dann länger dauert, dann ist es so, machen Sie in Ruhe, muss ja funktionieren. Dann macht das auch richtig Spaß. Das war eine coole Nummer.
Ja, vor allem,
wenn der Fehler da ist.
Ja. Und wenn Fehler da ist. Ja.
Wenn der Fehler nicht da ist.
Obwohl, ich glaube, der Fehlercode war sowieso hinterlegt, glaube ich, oder?
Ja, aber es nützt ja nicht viel. Wenn der Sensor dann nicht, dann löscht du einmal den Fehlerspeicher vorher, um halt das besser einschätzen zu können. Wenn du Pech hast, hast du ja auch noch mehrere andere Fehlerspeichereinträge mit drin. Funktionseinschränkungen durch schlechte Sicht beispielsweise oder sowas. Dann bist du halt am Arsch.
Dann kannst du natürlich hingehen, Stoßstange hätte da komplett runtergemusst, quertauschen den Sensor mit irgendeinem anderen.
Noch so, dann
ist der Fehler weg, Kunde wieder fahren lassen, dann schraubst du wieder alles zusammen und das ist immer nervig.
Obwohl das auch besser ist, als einfach neu machen, wenn es nicht kaputt ist.
Ja, definitiv. Ja.
Na, der Sensor plus Arbeit.
Obwohl auch da die Frage, wenn du jetzt die ganze Stoßstange runterschrauben musst und an den kommst du so dran, an die anderen jetzt nicht, dann ist die Sache, ob man sagt, okay, bevor wir jetzt das halbe Auto zweimal dann ja auseinanderbauen müssen und der Kunde ja auch den Ein- und Ausbau bezahlen muss, häufig der Fall, dass die kaputt gehen, das könnte man riskieren. Ne? Nach Absprache mit dem Kunden natürlich. Ja, aber es hat alles geklappt.
Jo. Ja, schön.
Hat dann? Hatte nee, schon?
Hatte. Ich hatte schon. Ich
du,
hatte mir gerade was überlegt, hast du vergessen. Ja, mir ist das jetzt gerade mal eingefallen. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen tatsächlich mit den 2-Liter Dieselmotoren bei VW jetzt öfters mal wieder Probleme gehabt. Das war einmal ein Crafter gewesen und jetzt haben wir einmal ein T6 da. Unabhängig davon, dass die alle irgendwie im Moment die AGR-Kühler-Geschichten schmeißen. Entweder das AGR wird hier selber kaputt oder der AGR-Kühler-Durchlass zu gering.
Wirklich einige gewesen.
Das waren jetzt wirklich viele. Ich glaube, Adnan hat jetzt seit Anfang des Jahres irgendwie 6 oder 7 Stück davon getauscht. Der hat auch schon keinen Bock mehr auf die Scheiße und jetzt ist der nächste schon wieder in der Line. Das ist genau das gleiche wie
mit Kombination mit den Saugrohren, das haben wir jetzt auch öfters
gehabt. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ne? Wir haben da inzwischen jetzt größere Probleme mit der Ansaugbrücke. Die haben angefangen bei den neueren Modellen, jetzt Euro 6, wieder schaltbare Saugrohre einzubauen bei den VW-Motoren. Und offensichtlich sind die, was hat der T6 jetzt gelaufen?
150.
Das ist eigentlich noch, ist lächerlich, wie wenig der gelaufen hat. Fangen die schaltbaren Saugrohre wieder an, Probleme zu machen. Und zwar klemmen die
die Hebelmechanik in der Ansaugbrücke selber. Das ist natürlich alles Kunststoff, alles billiges Plastik. Keine Ahnung, warum man dann nicht mal irgendwie sich was anderes überlegt, aber naja. Die klemmen fest, die sind unterdruckgesteuert, aber elektrisch überwacht. Das heißt, sie haben noch einen Sensor eingebaut, der den Weg
so kurz, von der Membrane... Genau macht und wofür das da ist?
Achso, ja, drei Klappen, schaltbare Saugrohr, drei Klappen, unterschiedliche Längen der Ansaugwege beziehungsweise unterschiedliche Ansteuerung von der Frischluft in den Brennraum rein. Wir haben meistens dann pro Zylinder immer zwei Ansaugkanäle. Eins wird dann zugemacht. Dadurch haben wir einen gewissen Drall, der durch die Biegung von dem Einlasskanal in Richtung Brennraum geht. Das Ventil geht auf, die Luft wird verwirbelt. Dadurch, wenn wir das mit der Einspritzung kombinieren, haben wir eine Ballbildung, eine Vermischung im Brennraum. Wir haben eine konzentrierte Gemischbildung, in den meisten Fällen, die sich zentral im Brennraum befindet, in der Kolbenmulde. Und dadurch haben wir einfach einen effizienteren Motorlauf, einen effizienteren Kraftstoffverbrauch, weil wir natürlich viel, viel weniger einspritzen müssen, wenn wir nur einen ganz kleinen Bereich vom Brennraum entzünden. Gerade so viel, dass ausreichend Leistung vorhanden ist. Beispielsweise im Leerlauf oder wenn wir im Teillastbetrieb sind, kann man dadurch halt wirklich große Mengen an Kraftstoff einsparen. Extremer Nachteil ist, die Stickoxidkonzentration rauscht nach oben, weil natürlich im Inneren von diesem Luftball eine sehr, sehr hohe Kraftstoffkonzentration ist. Das heißt, ein sehr fettes Gemisch, während außen zwangsläufig, weil wir diese Luftschicht haben, die diesen Ball isoliert, ein sehr mageres Gemisch haben. Ein mageres Gemisch heißt immer sehr viel Sauerstoff, wodurch eine sehr hohe Stickoxidkonzentration auftritt. Das heißt, wir haben viel NOx, was dann aufwendig im Nachgang wieder runtergezogen werden muss, damit die Abgasnormen stimmen. Und der Kraftstoff wird inzwischen so fein eingestäubt bei den Motoren. Was hatten wir jetzt letztens bei dem T6 gehabt? 2200 Bar. Das ist crazy, wie fein die Partikel dazwischen sind.
Das ist vor allem katastrophal, wenn man überlegt, wie viel Druck so ein Partikelfilter aussetzt, wie öfters mal diese Protokolle kriegen, wenn wir Partikelfilter ausgebrannt haben, wie der Druck sich verhält und was das für Unterschied macht.
Ja, der Differenzdruck.
Da hast du dann so vorher 0,35 Millibar.
Achso, ja,
und dann hast du nach dem Brennen 0,12 Millibar und denkst dir, und das macht den Turbolader eventuell kaputt oder den ganzen Bereich davor. Das ist so verrückt. Und im Brennraum 2200 Bar.
Nee, nicht im Brennraum, nee, nicht im Einspritzsystem.
Im Einspritzsystem, ja.
Im Brennraum beim Diesel hast du so 100, 150.
Also quasi Druck,
ich glaub, ab quasi 180 vor den Injektoren knapp.
Quasi, oder was?
Ja, ja, genau. Die
mit dem Injektoren
mit Kraftstoff versorgen. Ah, ne?
Und durch diese hohe Stickoxidkonzentration haben wir natürlich eine extrem aufwendige Abgasnachbehandlung durch NOx-Katalysator, entweder Speichercut oder mit dem SCR-Cut. Das ist Katastrophe.
Chemiefabrik.
Und diese Schalz, dieses schaltbare Saugrohr, scheinen sie jetzt wieder einzubauen, um halt diese Kraftstoffeffizienz noch weiter zu steigern, um noch ein Prozentpünktchen irgendwo zu sparen an Kraftstoff.
Nur Kopfschmerzen.
Und es macht nur Kopfschmerzen. Und gerade bei diesen Motoren ist es wirklich eine absolute Katastrophe, weil wie bei dem Hassmotor von mir, dem 1.9er JTDM, sitzt das Saugrohr zwischen der Hochdruckpumpe und dem Zylinderkopf eingeklemmt. Und ich bin froh, dass ich es bis jetzt noch nicht machen musste. Doch einmal habe ich es gemacht. Aber nicht weitermachen muss, das macht jetzt mein lieber Adnan, ist eine Schraube, die man mit einem Spezialwerkzeug, das ist wie so ein Bananenschraubschlüssel ist das, da steckt man vorne die Ratsche auf, dann geht der einmal um die Hochdruckpumpe rum und unten dann mit einem Ringschlüssel auf die Schraube drauf und dann soll man die drei Umdrehungen lösen und soll dann das Saugrohr zur Seite rausziehen, nachdem man alle anderen Schrauben gelöst hat. Ich glaube, beim letzten Mal hast du die einfach rausgefummelt. Hast geflucht wie ein Rohrschwecht.
Ja, und das vor allem Platz fehlt da. Wenn du das
bei dem Crafter hast du Platz. Freu dich auf den T6.
Ja.
Da ist gar nichts. Da kannst du eigentlich da die ganze Luft Front wegbauen.
Front ausbauen,
da kannst du am besten einfach die ganze Front wegbauen, weil ansonsten wirst du nicht mehr glücklich. Das ist eine Katastrophe. Aber was willst du machen?
Sowieso wirst du nicht glücklich wenn die, mit dieser Arbeit.
Das ist das Einzige, was dadurch über amerikanischen Riesenpanzer aussieht, die allem, alle fahren.
Also die haben ganz andere
Probleme. Ja, aber die haben nur Platz. Das ist das Einzige, was bei denen besser ist.
Und alle Kraftstoffverbrauch von 30 Liter auf 100 Kilometer.
Das sind ja nur 3 Gallons, oder?
Achso, sind ja, genau, ja.
6 Cheeseburger auf 100 Kilometer, ne? Also so ein Scheiße. Also
das wird halt immer wieder zu einem Problem und zum Glück ist die Diagnose inzwischen so weit, dass der Sarge auch schon genauso auch einen Fehlerspeicher reinschreibt. Der schreibt dann rein, Schalt, Saugrohr klemmt und das kann man dann super sehen. Dann geht man mit dem Endoskop runter, guckt sich diese Verstellung an, gibt Unterdruck rauf und auf einmal plopp, springt das Ding um. Saugrohr kostet nur 280 Euro, das ist auch schon wieder ein Zeichen dafür, dass das netto. Ding auch wohl
Warum?
Häufig
ja.
netto, dass das wohl häufig bei VW getauscht wird auf Reklamationen.
Ja. Warum ist das so günstig?
das ist so häufiger mal ein Thema, aber das Problem ist nicht das Teil, das Problem ist die Arbeit, weil Nettoarbeitszeit, ich glaube bei den T6 sind glaube ich 4 Stunden, derjenige, das in 4 Stunden macht, vielen Dank, kannst sofort anfangen, ist gar kein Thema. Bei uns kannst du den ganzen Tag Saugrohre und AGR-Kühler machen, gar kein Thema. Der Atman freut sich. Melde dich gerne, Bewerbungsunterlagen
die
hier.
Die brauchen 4 Stunden beim Werk beim Einbau wahrscheinlich, wenn der Motor auf dem Arm ist. Wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung. Also wenn das Ding da unten verkokt ist, die Dichtung klebt fest, du kriegst die Schraube da unten nie im Leben. Kannst
knicken wie der Rittersport oder
also, wie sagst du immer genau, so schön, das sage ich immer. Ja. Es ist einfach keine schöne Arbeit. Das kann man nicht anders sagen, aber das soll man machen. Es ist ein abgasrelevanter Fehlerspeichereintrag, natürlich, weil es das Gemisch zwangsläufig beeinflusst. Und wenn das Schaltsaugrohr festhängt, sich aber zumindest noch bewegt, dann, also klemmt, dann ist es ja noch okay. Aber wenn es komplett festhängt und ein Kanal gespannt, permanent zu ist, was willst du machen?
Was uns erwartet, weil bei dem steht doch das AGR offen. Ne? Da ist ja, das AGR so fest versottet und verrußt und verklemmt, dass wir das mit dem Schraubenzieher nicht mehr hochbekommen haben. Also sind mehrere Fehlerspeichereinträge drin. Und ich bin mal gespannt, wie das Saugrohr aussieht. Nicht, dass wir da schon irgendwie schon Verschmelzungen oder keine Ahnung was drin haben.
Das könnte auch
sein. Ein bisschen warm geworden ist.
Und bei dem für den AGR-Kühler musst du Anlass ausbauen, um dann eine Schraube von der Wasserleitung auszubauen. Ja, warum tust du da eine Schraube festzumachen für den Halter? Warum?
Ja, die sind bekloppt. Die weiß ja, ich nicht.
Warum?
Die ist nicht dafür gebaut, um es auseinanderzubauen.
Das ist unglaublich. Du musst eine Wasserleitung ausbauen, die zum anderen Seite geht. Zum anderen Reihenseite geht.
Ja, was hat der Flo da heute mit dem Dings gehabt?
Ach, bei mir Fiat, auch. Ja, das ist auch. Das hat nur Nerven gekostet.
Da ist eine, bei der Abgasuntersuchung, bei der AU, die wir gemacht haben, ein Wasserschlauch geplatzt. Nachdem, was ja schon selten ist, dass ein Schlauch platzt.
Nachdem wir Ewigkeiten für die Arbeit alles andere auseinander hatten.
Ja.
Und dann beim Ausbau von dem Schlauch ist noch ein Kunststoffstutzen abgebrochen. Und dann kam er zu mir und fragte mich, wie kriegen wir jetzt diesen Rest daraus, ohne dass der ganze scheiße Motor reinläuft. Und dann bin ich hingegangen und habe gedacht, das ist das Einzige, was wir machen können, ist schmelzen. Dann habe ich mir einen Lötkolben genommen, habe den Plastikring mir noch drin gesteckt, habe ihn weggeschmolzen und dadurch hat mir dann einen Spalt, dann konntest du den wunderschön zusammendrücken. Aber bis dahin dachte ich auch so, ja, wir kriegen jetzt die Scheiße da raus.
Ja, aber der Einbau war ja auch witzig.
Ja, ja, ja.
Dann musstest du eigentlich erst das Thermostat einbauen, sonst bist du an die Schrauben nicht mehr dran gekommen, wenn du diesen Rohr da dran reingelegt hast. Aber wenn das Thermostat drin war, hast du das auch nicht mehr durchgekriegt. Also habe ich zu Flo gesagt, da haben wir dann zusammen gefummelt. Das Thermostat halb eingebaut, dann das Ding.
Wann Katastrophe. Hat der Flo Urlaub?
Katastrophe.
Nie mehr.
Nie mehr. Ich glaube, wir müssen dem jetzt mal nächste Woche irgendwie, keine Ahnung. Der braucht mal Wellness arbeiten. Ja. Ich habe dem heute extra schon einfach nur Bremse und Reifen gegeben, damit der mal ein bisschen runterkommt, weil ich glaube, der hätte das Auto fast selber angezündet. Mhm. Jedes Mal ist irgendeine Scheiße mit. Entschuldigung. So!
Ein schöner Tag!
Fiat, Fehler an allen Teilen.
Oder?
Für Italiener ausreichende Technik.
Nicht falsch verstehen.
Nicht falsch verstehen.
Das ist wie allen Marken. Es gibt einfach so manche Sachen, wo man sich immer fragt.
Bayerische Mistwerke.
Warum?
Völlig wertlos.
Ne? Erzähl, das ist zu lang. Kann man keine Abzüge machen.
Mhm. Naja.
Oder MB, Mistbuden. Fragen, Freunde.
Fragen?
Ich habe eine Frage.
Du hast eine Frage.
Was ist euer wichtigstes Werkzeug?
Lüsti.
Mhm. Also einen, wie heißt der, Lüster-Schraubenzieher?
Und Kugelschreiber.
Schlagschrauber.
Das stimmt, ja. Dein wichtigstes Werkzeug?
Ich habe noch was, ich wollte eigentlich nur zeigen, weil ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Ich eigentlich
Taschenlampe.
Taschenlampe, ja.
Braucht man auch immer wieder.
Ne? Oh, wenn wir danach gehen, dann Handy eigentlich, ne?
Ja, Handy auch Taschenlampe. Ja.
Und Fotos machen und Videos
Fotos machen und Videos machen.
Aber ich glaube, Misti ist eigentlich so das Beste. Man kann es alles machen, Schrauben lösen, irgendwelche Rostlöcher anstechen oder Ölwanken. Irgendwelche.
Guck mal hier.
Guck mal, es war voll
rostig. Es gibt nichts Besseres, um Stecker zu lösen.
Ja.
Nichts Besseres. Als ein schmaler Schlitz, Schraubendreher oder Zieher.
Dreher, bitte, komm. Das ist gut.
Schraubenzieher, weil man zieht die Schrauben hier.
Jetzt habe ich auch mal eine Fachfrage an dich. Du hast uns ja auch gerade eine Fachfrage gestellt. Wie viele Leute sitzen mindestens in einem Hubschrauber?
Hubschrauber?
Ja.
Wie viele Leute sitzen in einem Hubschrauber?
Ja, mindestens. Dass das Ding fliegt, nicht vom Himmel fällt.
Keiner.
Wir sind nicht KI, nur ein manueller Hubschrauber. Einer, zwei oder drei.
Ich weiß, kann man den alleine fliegen?
Nee, immer zwei. Hubschrauber, einer der hupt und einer der schraubt.
Ach Gott.
Ich habe wirklich versucht, das zu verstehen, was du von mir willst. Ja, aber ich da,
och nee. Ja.
Doch, musst du jetzt. Och weil nee. Du wieder mit Schraubendrehung.
Ich würde sagen, du hast dich disqualifiziert für die Frage heute. Adnan, was hast du für eine Frage?
Du musst aber beantworten, was mein wichtiges Werkzeug ist.
Ja, aber bitte.
Also, wenn es nicht mein Hirn ist, dann ist es der PC ohne
die Maus.
Mein iMac. Beziehungsweise die Funktion, auf dem Handy was zu kopieren und auf dem iMac einzufügen. Oh, Gold wert.
Oh. Fotos machen, direkt in der Cloud drin.
Ja.
Schon geil, ja.
Ja.
Wer braucht noch Scanner?
Ja.
Genau, habe ich auch.
Ja, weiß ich.
Welche Marke würdet ihr mehr, also in welche Auto würdet ihr gerne schrauben?
BMW.
Josh würde gerne VW sagen. Kann er aber nicht. Das Blöde bei VW ist,
hat ja aber auch
wenn du, nein, wenn du VW sagst.
Würdest du gerne dran schrauben?
Lexus, ja.
Den was ist das denn jetzt hergekramt?
Du hast noch nie einen Lexus geschraubt?
Doch,
ja. Ja, einmal einen Ölwechsel gemacht oder Reifen gewechselt.
Nein, ich habe letztens da das V6, den V6 auseinandergebaut.
Die ja, Säure. Okay. Nein, aber allgemein aber, muss man sagen, doch, Japaner haben einfach einen anderen Baustil, muss man einfach sagen. Es hat viel Hand und Fuß.
Ja, aber wenn ich, also auch wenn es jetzt ein Exot gewesen ist, ich habe relativ schnell eine technische Prüfanleitung für den Fehlercode mit dem Bauteil gehabt. Ich habe relativ schnell eine Übersicht gehabt, wo welches Teil ist. Ich habe natürlich die Teile nicht relativ schnell bekommen, weil sie aus Japan kommen mussten, keine Frage. Ich habe das Teil relativ schnell tauschen können. Es war nicht kompliziert, es war super gut verbaut. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Probleme mit dem Fahrzeug. Es war einfach nur ganz normale Arbeit. Aber wo kriegst du heutzutage von einem Hersteller noch eine Prüf- und Wartungsanleitung mit den einzelnen Werten von den Bauteilen?
BMW.
Weißer BMW.
Ja, ist so.
Wenn
du mit dem OE-System arbeitest?
Ich würde gerne mehr an Lexus schrauben, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Weil ich müsste mich noch mal neu lernen, glaube ich, auf die Autos. Mhm. Aber ich denke mir, dass so japanische Luxus- oder Toyota-Luxusmarke, die Kunden sind bereit, Geld zu investieren, weil die ganz genau wissen, dass das Auto viel kostet. Ersatzteilverfügbarkeit scheinbar offensichtlich für ein 20 Jahre altes Auto ohne Probleme möglich, auch wenn es länger dauert. Aber das kennen wir bei VW und BMW jetzt vielleicht nicht, aber bei Mercedes oder Renault. Franzosen, Kacke, Entschuldigung, kennen wir das anders? Also ja, Lexus. Du, Robin, wo würdest du gerne mehr dran schrauben?
Hab ich ja gerade gesagt.
Was denn? BMW würdest du gerne mehr dran schrauben? Gar kein Thema. Adnan, du?
Bei mir auch
BMW. Ich wünschte, wir wären eine Einmarkenwerkstatt. Das wäre so viel Kopfruhe.
Der hat so.
Da, ich sag ganz ehrlich, das Schöne an meinem Auto ist, dran schrauben ist angenehm. Ich schraube ja nicht, offensichtlich nicht an Kundenautos. Yeah. An meinem Auto ist, wenn ich kaputt mache, ist mein Problem. Weißt du, ärgere ich mich selber. Aber es ist ein anderer Stress. Ich kann wirklich sagen, ich baue das auseinander. Unabhängig davon, dass bei meinem Auto, zum Beispiel, ist gerade die Airbag-Kontrollleuchte an. Es kann nur der Airbag sein, es gibt nur einen Airbag. Das ist einfach angenehm. Ich habe sonst nur so einen, der hat ja keinen OBD-Stecker. An meinem Bus arbeite ich auch wirklich, wirklich gerne. Es macht viel Spaß. Aber ich mache ja auch meistens
so. Machen wir das AGR.
Da habe ich
überdenkst du diese Anfahrt
noch. Ja, mal. Das stimmt. Aber ich finde, so am eigenen Auto schrauben macht, ist einfach lustig. Macht Spaß.
Bis man es nicht mehr weiß, wie es geht. Dann bist du natürlich am Arsch.
Wie bei meinem Dazu, wo es einfach nur Blinkcode und sowas alles gibt. Ne?
Meine Frage ist, was ist euer Lifehack, der den Alltag für euch im Moment sehr vereinfacht? Bei mir ist es, wenn ich das Auto beispielsweise beim Räderwechsel auf der Bühne habe und ich muss den Reifenluftdruck haben, nehme ich mein Handy raus, mache die Tür nur leicht auf und gehe mit der Kamera rein und kann um die Ecke gucken, was wie viel Luftdruck der kriegt. Das ist so mein Lifehack, der mich im Moment
täglich nutze. Weil du den Arm nicht auf der Bühne nicht ganz aufkriegst, weil...
Genau.
Wenn du so eine Bühne wie die hast, dann kannst du ja machen, was du willst.
Das ist gar kein Thema, aber wenn du so eine Zwei-Säulen-Bühne hast, dann musst du das Auto entweder runterfahren oder dich irgendwie dazwischen quetschen und dann das Schild ablesen, dann hängst du da wie so ein...
Oder
Handy,
Tankdeckel aufmachen.
Ne? Im schlimmsten Fall machst du ein Foto eben kurz, kannst du sofort wieder löschen. Das ist mein Lifehack im Alltag im Moment gerade.
Meiner ist tatsächlich ähnlich wie bei dir, aber nur mit einer anderen Verwendung. Und zwar werden die Kameras von den Handys ja immer besser. Und wenn man ein Teil hat, was man unten irgendwo im Motorraum so sieht und da entweder eine Beschädigung dokumentieren möchte oder, was ich jetzt letztens schon ganz oft gehabt habe, man mit dem Spiegel oder auch mit dem Endoskop meine Teilenummer braucht und die einfach nicht sehen kann, dann gehe ich da mit dem Handy von oben drauf, leuchte mir das aus oder mache mir die LED vom Handy an. Und dann kann man das mittlerweile so groß ziehen mit speziellen Apps oder auch mit der App, die auf dem Handy drauf ist, dass man das mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Und wenn ich es dann abfotografiere und groß ziehe, dann sehe ich die Teile nochmal. Mhm. Das finde ich so genial. Mhm. Musst du da nichts ausbauen, nichts rumschreiben, nichts machen.
Also oder Ewigkeiten im Teilekatalog
suchen. Ja, das ist ein super wichtiger Begleiter mittlerweile.
Das menschliche Auge kann wohl 26 Stufen von Grau und Schwarz unterscheiden. Und die PCs, ich weiß noch, vor 20 Jahren konnten damals schon mit der Kamera 228 oder sowas. Das habe ich in so einem
True Crime Podcast gehört. Ja.
Und das,
den Stecker, den ich dir geschickt habe letztens, den du mir aus dem Netz organisiert hast, den es nicht mehr gab.
Ja.
Das Foto, was ich dir geschickt habe, das konntest du mit einem bloßen Auge nicht erkennen. Foto gemacht, groß gezogen, zack, tipptopp. Genial.
Wahnsinn. Papa ist früher mit der Lupe rumgelaufen.
Ja, stimmt, ja.
Man nimmt inzwischen jetzt auch das Handy.
Ja, normalerweise telefonieren, das ist auch ganz toll mit dem Handy, Josh, ne?
Irgendwann vergessen die das mal, das einzubauen bei einem Handy, telefonieren. Wird immer unwichtiger.
Das wäre so geil, wenn es Sprachnachrichten gibt und du könntest während derjenige eine Sprachnachricht macht, schon mit einer eigenen Sprachnachricht antworten.
Ja.
Gleich erfindet er das Telefon.
Ja.
Adnan, was dein Lifehack?
Bei mir, wenn ich irgendwas nicht mehr dran kommen kann, also nicht mehr, dann muss ich überlegen, wie ich ein Werkzeug mache, wie ich das am besten so lösen kann. Ohne Werkzeug, wenn wir jetzt keine Werkzeug, irgendwas, wir brauchen ein Werkzeug und das haben wir gerade nicht, dann versuche ich weiter irgendwie ein Werkzeug zu finden, zu machen.
Also meine Antwort wäre eigentlich im Großen und Ganzen die Digitalisierung. Das erspart uns, ja, Kabel und Maus, da habe ich schon was länger. Damit habe ich langsam rausgefunden, dass ich ab und zu mal die Batterie wechseln muss. Nein, eigentlich seit letztem Jahr sind wir nicht mehr auf den Server angewiesen und dieses ganze Cloud-basierte ist super, super angenehm. Und es hat echt einen großen Vorteil. Es läuft zwar manche Sachen funktionieren immer noch nicht so gut wie früher, aber wir haben so viele Probleme weniger als früher und ich kann von zu Hause aus mal eben auf die Zahlen gucken, was auch immer und bin voll vernetzt. Das ist wirklich super, super geil. Und hat echt einige Vorteile und wir sind echt sehr flexibel dadurch geworden. Und genau.
Wer hat noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Ja, habt ihr euren Job schon mal bereut oder würdet ihr ihn nochmal genau so machen?
Ja. Jeden Tag und ja. Safe. 100%.
Du auch?
Ja.
Ja. Hast du schon mal bereut?
Wenn es richtig scheiße läuft, ist das, glaube ich, völlig normal. Weil der Kopf einfach sagt, Junge, warum bin ich nicht einfach Bäcker geworden? Hätte schon Feierabend.
Das sage ich jeden Tag. Wenn ihr euch zu mir kommt und so mit Grinsen, dann weiß ich ganz genau, scheiße.
Gleich wieder wechseln.
Ja, wäre ich besser Koch gewesen. Ne? Und wenn du Koch gewesen hättest, hättest du gesagt, ich hätte besser Mechaniker gemacht.
Ja, das ist so. Ist
das. Das ist einfach so.
Ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man für seinen Job lebt, weil dann ist der ganze Wahnsinn, der in jedem Job ist, und ich glaube, da können wir hier alle fragen, auch hinter der Kamera, dann ist der ganze Wahnsinn wirklich erträglicher. Wenn du weißt, du machst es wenigstens mit Freude.
Und wenn Scheiße ist. Es geht auf Dauer nur so, sonst geht es, glaube ich, gar nicht auf Dauer. Sonst
aber es gibt so viele Söldner da draußen, denen es nicht gut geht und die am Ende tatsächlich dann auch psychische Probleme bekommen. Das kannst du natürlich auch bekommen, wenn du für deinen Job brennst und dich überarbeitest, keine Frage. Aber ich glaube, wenn du bist glücklicher dabei, wenn du deinen Job magst.
Mhm. Ja. Definitiv, ja.
Sehe ich so.
Ich würde es auch mit Doppelja beantworten. Doppel-Ja. Ja, ich habe es schon bereut und ja, ich würde es nochmal machen.
Ja. Ich glaube, es ist immer eine Momentaufnahme. Wir haben so Wochen, da sagt man sich einfach, geiler läuft's nicht, geiles Team, wir können so viel ermöglichen, wir haben so viel Spaß an der Sache. Und dann hast du so Wochen, wo du einfach sagst, kann mich jemand unter der Bühne einfach begraben? Ich bleib hier liegen, fahr einfach runter.
Ja, das gehört mit dazu, ne?
Das gehört dazu. Wenn ich der Einzige, der keinen Fehler macht oder so, ist der nichts macht, ne? Das gehört, ist leider Teil der Geschichte.
The more you fuck around, the more you know.
Ja, the more you find out. So jeder Spruch.
Hast du noch was Schönes?
Ich habe den Fahrbucker-Fall der Woche. Leon schreibt, mein E36 mit dem M40 B16 hat ein Problem. Wenn die Außentemperatur unter 10 Grad liegt, pendelt er im Leerlauf zwischen 100 Umdrehungen pro Minute fast aus und 1000 Umdrehungen pro Minute. Bei Gasstößen fängt er sich nicht richtig und sackt erstmal weit ab. Die AU hat er auch nicht bestanden, da er nicht richtig nachgeregelt hat. Alle 4 Zündkerzen sind leicht schwarz, Fehlercode, Lambda-Regelung. Daraufhin habe ich alle Leerlaufschläuche neu gemacht und mit einer Nebelmaschine abgedrückt. Außerdem habe ich eine neue Lambda-Sonde und neue Temperatursensoren eingebaut und diese nachgemessen. Die Drosselklappe und den Leerlaufsteller habe ich ebenfalls kontrolliert. Neue Zündkabel, Zündkerzen sind auch verbaut. Ein paar Infos, genau, BW3, E36, 316i, 1,6 Liter, 73 kW, Baujahr 91 bis 93. Also schon ein etwas älteres Auto.
Was für ein Motor war das nochmal?
M40? M40. Ja. Mhm.
Dann hatte der auch nicht bestanden.
Mhm. Zu fett läuft. Kraftstoffdruckregler.
Dass der undicht ist.
Ja.
Gut möglich.
So wie oder, das Thema, was wir eben gesagt haben, ne, Abgas ist sehr kompliziert.
Oder so ein Klassiker, das hat er zwar schon neu gemacht, Kühlmitteltemperatursensor. Haben die?
Ja, er hatte gesagt, Temperatursensoren, aber nicht Kühlmitteltemperatur.
Ja, aber was soll
das? Du eigentlich mit als erstes, ja. Ne?
Also ich würde eventuell sagen, dass die Erfassung vom Kühlmitteltemperatursensor nicht richtig funktioniert. Das ist nämlich manchmal ein bisschen tricky, weil die zwei verbaut haben, einen für die Anzeige und einen für Steuergerät. Und da brechen auch mal ganz gerne so die Verkabelungen unter der Anzugbrücke. Das sage ich.
Sehr spezifischer Fachwissenfehler. Ja.
Es könnte aber auch sehr, sehr gut der Druckregler sein. Das ist ein sehr häufiges Problem.
Was sagst du? Ja.
So, ich würde sagen, wo das an der Drosselklappe, der Schlauch, da wird immer am meisten auch kaputt geht, dass er so trocknet.
Aber neu gemacht, die Schläuche, oder?
Das wissen wir nicht.
Ja, alle Leerlaufschläuche, Faltenbalk neu gemacht.
Ja, das ist auch grundsätzlich bei jedem BMW ein Klassiker. Ansaugschläuche, Kuppelgehäuse, Entlüftung. Ne?
Ja. Drosselklappe, Leerlaufschläuche hat er auch schon kontrolliert.
Ja. Dann
tatsächlich hat Marcel ihm geschrieben, der war sehr fleißig, hat ganz viele Kommentare drunter geschrieben, hat geschrieben, möglich wäre, dass die Abgasanlage vor der Lammersonne undicht ist, beziehungsweise vielleicht ein Stehbolzen beim Abgaskrümmer oder die Dichtung beim Abgaskrümmer undicht ist. Und Leon hat darauf geschrieben, drei Tage später, Undichtigkeit am Abgaskrümmer war der Fehler.
Cool.
Also Abgaskrümmer undicht gewesen.
Das ist auch schon ein bisschen
sehr tiefer mit rein.
Das genau. Könnte man natürlich dann... Könnte man das nicht theoretisch sehen, wenn der Wagen läuft, dass der Abgas rausgedrückt wird?
Ja, du riechst das, du hörst das, dass der fletscht normalerweise beim Beschleunigen.
Und du würdest es mit einer Abgasmessung feststellen.
Den Abgasgeruch, aber dann ist der doch normalerweise. Wieso ist er denn dann zu fett?
Weil der Frischluft reinbekommt.
Er hat dann nicht gesagt, dass er zu fett ist, ne? Er hat nur gesagt, der besteht ja nicht.
Ja, der besteht ja nicht.
Okay.
Der besteht ja nicht und die Kerzen sind verrußt.
Da er richtig nachgeregelt hat.
Ja. Ich gehe davon aus, dass er dann halt Frischluft reinzieht. Dadurch ist das Gemisch zu mager an der Sonde. Er fettet das Gemisch permanent an.
Das ist.
Ich habe auch gerade gesagt,
Luft reinzieht, ne?
Ich dann, glaube, dass er die Werte verfälscht, dann muss das schon.
Kann sein, dass der Krumm auch Riss hat.
Ich glaube, dass das was du gesagt hast, so ein Fehler ist, wo du, wenn du es weißt und weißt, wie es sich anhören müsste, wenn der Morten laufen würde, würdest du es mitkriegen und so kriegst du es einfach nicht mit, weil du es einfach nicht weißt.
Ja,
spannender Fehler.
Schwarmwissen hilft.
Schwarmwissen hilft, ne? Können wir euch einfach nur empfehlen, einfach mal reinschreiben bei Fabuka.
Wenn ihr ein Problem habt.
Genau.
Ansonsten könnt ihr alle auch reinschreiben, aber es bringt nichts.
Ihr könnt auch reinschreiben, ich finde Fabuka toll. Schaut alle den Podcast von dem Team Werkstatt.
Das sowieso. Daumen hoch.
Der ist dankbar. Da sind wir immer dankbar für.
Ich glaube, da gibt es Ärger für, wenn die nächsten 20 Beiträge ab morgen dann sind. Schaut mal den Podcast.
Ist ja nicht unser Problem.
Macht mal. Ne?
Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt weiter fleißig Kommentare.
Danke fürs Zuhören.
Wir freuen uns wirklich auf die, auf alle Input. Könnt auch gerne mal erzählen, was ihr gerade macht, während ihr den Podcast gehört habt. Habt ihr gestaubsaugt? Habt ihr die Wohnung gewischt? Habt ihr, weiß ich nicht, was macht man beim Podcast hören? Auto gefahren?
Habt ihr Auto gefahren? Sehr gut.
Seid ihr Auto gefahren? Das klingt irgendwie auch falsch.
Wart ihr im Auto unterwegs?
Wart ihr mit dem Auto unterwegs?
Ja.
Ich höre das immer gerne beim Heimwerken.
Habt ihr euch mit dem Auto fortbewegt? Ne?
Ich höre das immer gerne beim Heimwerken.
Ja, der Vorteil, ich habe ja ein eigenes Haus, der hat sehr, sehr viel Zeit mit dem Heimwerken zu tun. Dementsprechend.
Ja, okay. Tschüss zusammen.
Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Tschüss.